Willkommen bei 33 Badewann. Dein Podcast von Hamburg Wasser mit Natalia Möbius und Sebastian Knorr.
Ja, hallo zu 33 Badewannen und in dieser Folge geht es um das Thema Regen, Extremwetter, auch wenn der Herbst sich ja in seinen ersten Tagen sehr sonnig zeigt bei uns hier in Hamburg. Diese Woche findet der Extremwetterkongress in Hamburg statt und meine Kollegin Sonja Schlüpf ist da, darüber reden wir später erstmal, aber jetzt hallo Sonja, schön, dass du auch hier im Podcast heute bei uns bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne und wir starten ja immer ein bisschen, um locker zu werden mit ein paar kurzen Fragen und dann dachte ich mir so, wie findest du eigentlich Regen? So ganz persönlich.
Ich finde Regen, je nachdem wie es regnet und wo ich bin, kann das sehr erfrischend sein im Sommer. Im Winter ist es kalt und nass, auf dem Fahrrad unangenehm, aber wenn man die richtigen Kleidung anhat, ist das ja auch ganz okay.
Also ganz typisch norddeutsch.
Es gibt kein schlechtes Wetter. Ich habe mich dran gewöhnt, genau.
Alles klar. Und sag mal, ist dir denn dann Nieselregen lieber oder dann so richtig Gewitter?
Ich glaube, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
So ganz spontan, aus dem Bauch raus.
Ich glaube lieber Gewitter, weil danach ist die Luft wieder klar und man kann gut atmen und die ganzen Pollen sind weg. Das finde ich sehr angenehm.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch pollengepeinigt sozusagen. Und als letzte Frage, was ist denn deine Lieblingsbeschäftigung bei Regen?
Ich glaube, da bin ich am liebsten zu Hause und lese ein Buch.
Auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sonja, wir sprechen ja heute über das Thema Extremwetter. Was ist eigentlich so ein Extremwetter? Was heißt denn das eigentlich?
Also Extremwetter sind ja Wetterereignisse, die außerhalb so von langjährigen Klimamustern sind, also die nicht dem Durchschnitt entsprechen. Das heißt, man kann davon sprechen, dass wenn jetzt heiße oder Hitzetage sind, über 30 Grad, ist das auch schon Extremwetter oder Tropennächte, aber eben auch Starkregen, Stürme und Gewitter kann man alle unter die Extremwetter ja, definieren oder setzen.
Mhm. Du hast ja gerade eben Starkregen gesagt. Ich würde mal sagen, Starkregen haben wir ja irgendwie alle schon mal erlebt. Also gerade im Sommer kommt das ja hin und wieder tatsächlich vor. Ich erinnere mich noch an ein Starkregenereignis im letzten Jahr in Hamburg hier. Das war, ich weiß gar nicht mehr, welcher Monat das war, aber auf jeden Fall ganz schön ordentlich. Da waren die Straßen hier ein bisschen geflutet. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, weil wo ist denn da das Problem? Weil normalerweise würde man sagen, ja gut, jetzt regnet es ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen doller, aber es geht ja dann irgendwie entweder in die Wiesen oder in den Gulli und dann ist es weg.
Oder ja, schön wäre es, aber so auf dieses Ereignis ist unser Zielsystem nicht ausgerichtet. Also die Ziele sind ja dafür ausgerichtet für ein Regenereignis, was nur alle 5 Jahre kommt. Und wenn wir ein Ereignis haben, was eine Wiederkehrzeit hat von einem 30-Jährigen oder einem 100-Jährigen oder noch seltener, dann sind das extreme Regen mit viel Wasser, was auf einmal in kürzester Zeit auf die Stadt niederprasselt, dass die dann nicht mehr aufgenommen werden können, vor allem in der Stadt. Und dann haben wir das Wasser auf der Straße. Wenn wir Pech haben, läuft es an die Häuser, in die Keller, in die Kellerabgänge und kann da zu Schäden führen. Und wenn man dann zum Beispiel seine Waschmaschine im Keller hat, dann ist die kaputt. Also nur so als Beispiel. Oder es sind Wege für die Rettungskräfte versperrt und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir da Abhilfe leisten durch Maßnahmen zusammen mit anderen Akteuren in der Stadt.
Mhm. Und du hast gerade gesagt, unser Seesystem ist darauf gar nicht ausgelegt. Liegt das auch daran, dass diese Extremwetter mehr werden?
Also wenn wir das beobachten, werden sie nicht unbedingt mehr. Sie werden manchmal intensiver und wir beobachten sie schon häufiger, aber es lässt sich im Moment noch nicht richtig nachweisen, dass sie wirklich mehr werden. Und gerade in Norddeutschland, ich habe gestern auf eine Karte gesehen, ist die Entwicklung von Niederschlag nicht so extrem wie in anderen Teilen Deutschlands. Also gerade in Süddeutschland nehmen die Niederschläge zu. Hier in Norddeutschland haben wir eher so ein weiter wie bisher. Da verändert sich jetzt eigentlich nicht so viel. Aber wir haben trotzdem diese Schäden, auch weil die Stadt zusätzlich versiegelt wird und immer mehr Regen ja einfach an der Oberfläche abfließt oder durch die Kanalisation und nicht mehr vor Ort versickern kann, wie es in der Natur so ist.
Du hast gerade Versiegelung angesprochen. Und ich würde mal sagen, damit sind wir dann ja auch schon so richtig bei dem Kernthema deines täglichen Tuns oder von auch, also euch im Team. Das ist ja, also ihr arbeitet an einem Projekt oder in einem Projekt mit anderen städtischen Akteuren auch zusammen. Das nennt sich RISA. Regeninfrastrukturanpassung. Genau. Korrekt?
Ja.
Genau. Was ist denn das eigentlich genau und was hat die Versiegelung der Stadt damit zu tun?
Also Regeninfrastrukturanpassung bedeutet, dass wir uns mehr auf diese Veränderungen, die wir in der Stadt erleben, einstellen, dass der Regen besser vor Ort zurückgehalten werden kann, dass er vor Ort versickert, dass er auch verdunsten kann und dass wir Möglichkeiten schaffen durch ja, die Realisierung von blau-grüner Infrastruktur, so nennt man das oft auch, dass wir so eine Art naturnahen Wasserhaushalt wiederherstellen können oder uns annähern können in der Stadt. Und das hat ganz viele Vorteile. Also wir tun was Gutes für das Grundwasser, für das Stadtklima. Also man fühlt sich wohler, wenn Wasser vor Ort verdunsten kann über Bäume, über anderes Stadtgrün wie Büsche, Straßen, also Wiesen und Teiche und so weiter. Und man hat noch andere Vorteile davon und das versuchen wir gemeinsam in der Stadt zu realisieren. Aber dafür braucht man sehr viel Fläche, die wir als Hamburgwasser nicht haben. Wir sind ja nur für die Siele zuständig und für die Entwässerung an sich, aber nicht dafür, dass das Regenwasser zurückgehalten wird. Und deswegen arbeiten wir sehr eng mit anderen Akteuren zusammen.
Mhm. Zurückhaltung, Versickerung, da gibt es ja auch diesen ganz tollen Begriff der Schwammstadt.
Genau.
Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht viele, die uns jetzt zuhören, den Begriff vielleicht auch noch gar nicht gehört haben oder sich so denken, wie Schwammstadt, ist das jetzt hier einfach ein riesengroßer Schwamm oder was passiert denn da eigentlich? Was ist denn die Schwammstadt eigentlich und wie hat die jetzt quasi damit zu tun, mit dem ganzen Zurückhalten, Versickern? Was ist das?
Also früher hat man zu dem, was wir machen, wassersensible oder wasserbewusste Stadt gesagt. Und man hat aber sehr lange festgestellt, dass viele Menschen sich darunter gar nicht vorstellen können, was das denn bedeutet, wassersensibel und wasserbewusst. Und dann kam in China sozusagen dieser Begriff auf, der sogenannten Schwammstadt. Also dass man sich die Stadt wie einen Schwamm vorstellt. Das heißt, in der Stadt gibt es Möglichkeiten, dass Wasser aufgesaugt wird, dass es wiederverwendet wird, dass es zurückgehalten wird und versickert und wir dadurch einfach viele Mehrwerte haben und wir ganz viele kleine Poren in der Stadt haben, die das Wasser quasi halten und wir das Wasser, was vom Himmel kommt und ja auch eine wichtige Ressource ist, wieder verwenden können, aber eben auch Schäden bei starken Niederschlägen vermeiden können.
Mhm. Und gibt es denn, in Hamburg gibt es ja so ein paar Beispiele auch schon dafür, so ich sag jetzt mal so kleine Heroes, die man irgendwie so immer mal wieder nennt. Magst du uns vielleicht einen davon irgendwie so kurz vorstellen, erklären, was ist jetzt so, zum Beispiel, es gibt ja, glaube ich, so ein Stadion.
Ja, das ist ein Klinkstadion. Dafür haben wir mal beim Klimawettbewerb von der DWA eingereicht und haben sogar noch einen Preis gewonnen dafür. Und das Heinz-Klink-Stadion ist dazu da, dass Starkniederschlag zurückgehalten wird. Und zwar in der Form, dass wir einen Überlauf aus dem Ziel haben. Das Wasser setzt sich dann in einem Schacht ab und fließt dann unter dem Sportplatz in Regolen und kann dort versickern. Und bei ganz extremen Ereignissen, das letzte Jahr war das erste Mal, dass auch der Sportplatz oberflächig überflutet wurde. Und das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, weil wir dort sehr eng mit dem bezirklichen Sportstättenbau zusammengearbeitet haben bei der Realisierung. Die Ursache, der Grund, warum wir diesen Sportplatz jetzt mit umgebaut haben und mit nutzen als Rückhalteraum, war, dass wir regelmäßig Überflutungen beobachtet haben, ein paar hundert Meter weiter die Straße runter. Da ist eine U-Bahn-Station, die überflutet wurde, in der Bauphase sogar. Und wir hätten an unseren Zielen was verändern müssen, damit diese Überflutung nicht mehr stattfindet.
Also ist sozusagen dieses Stadion dann der Retter in der Not.
Im Prinzip ja, wir müssen noch mehr machen, weil die Überflutungen finden immer noch statt. Und das Gute ist, dass wir dann eben auch verhindern konnten, dass der Schlemer Bach, der im Unterlauf ist, hydraulisch nicht überlastet ist, dass wir trotzdem noch dort das Gewässer mit geschützt haben. Aber wir arbeiten noch weiter an dem Gebiet. Es gibt noch andere Kooperationspartner, mit denen wir gerade verhandeln, dass da noch mehr Fläche zur Verfügung steht, um Regenwasser zurückzuhalten.
Okay, nochmal ganz kurz zurück zu diesem Stadion. Also man kann sich das dann schon so vorstellen, dass unter diesem Sportplatz das ja wie so eine große Auffangschale ist. Und das dann kontrolliert abgegeben werden kann in den Untergrund? Oder wie funktioniert das dann?
Also unter dem Sportplatz, unter den Tartanbahnen, haben wir einen besseren, versickerungsfähigen Boden. Mhm. Und da sind wie so Getränkekisten eingebaut. Und diese Getränkekisten füllen sich, wenn zu viel Wasser in den Zielen ist. Und dann kann das Wasser Stück für Stück dort vor Ort versickern. Also es wird nicht nochmal irgendwo abgeleitet oder so, es versickert vor Ort dann in den Boden.
Okay, alles klar, dankeschön. Ein ganz kurzer Exkurs, weil wir heißen ja 33 Badewannen. Das ist ja die durchschnittliche Menge, die pro Sekunde im Klärwerk ankommt. Mhm. Und ich habe jetzt letztens rausgefunden, bei einem Starkregenereignis sind es sogar 99 Badewannen.
Wow.
Also das muss man sich dann tatsächlich mal vorstellen und verdeutlicht dann vielleicht auch nochmal, warum wir auch solche Projekte halt brauchen, warum wir uns engagieren in solchen Projekten wie RISA oder halt auch dann ganz genau explizit so ein Stadion brauchen.
Ja, das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Mehrwert, dass wir tatsächlich dann keine Abschläge mehr in die Elbe haben, wenn wir versuchen, das Wasser vor Ort zurückzuhalten, oder auch keine Abflüsse in die Gewässer in den Bereichen, wo wir Regensiele haben.
Mhm. Wenn du jetzt so ein bisschen mal in die Zukunft blicken würdest, ist natürlich alles ganz prognostisch und wie gesagt, Zukunftsmusik. Aber wie siehst du Hamburg in vielleicht 10 Jahren, was das Thema Regeninfrastrukturanpassung angeht? Tut sich da viel oder hast du die Hoffnung, dass sich viel tut oder auch nicht?
Ich habe die Hoffnung, dass sich viel tut. Also ich hoffe, dass wir durch rechtliche Anpassungen zum Beispiel es schaffen, mehr Gründächer in der Stadt zu realisieren, weil Gründächer sind unglaublich wichtig, um das Regenwasser vor Ort auf den Dächern zurückzuhalten, mehr Grün in die Stadt zu bringen. Dadurch, dass wir ab nächstem Jahr auch die Gründachtpflicht für alle Neubauten haben und auch für die Umbauten zusammen mit Solaren, kann das funktionieren. Wir müssen aber halt auch unsere Straßen umbauen, dass dort auch mehr Regenwasser gespeichert werden kann und zurückgehalten werden kann. Und wenn man das sieht, wie Bauprojekte stattfinden, dann kann ich nur hoffen, dass es mehr grünere Straßen gibt und mehr Bäume in den Straßen, die eben dieses Wasser aufnehmen und verdunsten. Also ich denke, wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir viele, viele Projekte realisieren. Und ich hoffe, dass wir vieles auch mehr zur Gewohnheit wird, was aktuell noch Pilotprojekte sind, die wir an einzelnen Stellen in der Stadt wie so einzelne Punkte umsetzen. Aber das wirklich, das schon fast zur DNA von Hamburg gehört und von allen Hamburger Akteuren, dass man, wenn man neu baut, das Regenwasser vor Ort zurückhält, wenn man vielleicht auch in seinem Garten was verändert, dass man sich eine Versickerungsmulde in den Garten setzt und das, wo es geht, das Wasser nutzt und ja, wiederverwendet.
Du hast es gerade schon angerissen, was man vielleicht ja auch als Privatperson tun kann. Eine Versickerungsmulde im Garten. Gibt es irgendwie, hast du noch Tipps, die man so, wo man vielleicht drauf achten kann, wenn man sich so ein bisschen in seinem Eigenheim oder in seinem privaten Leben damit beschäftigen möchte und da vielleicht auch seinen kleinen Mini-Beitrag zu leisten möchte?
Also wir haben ein Beratungsangebot hier in der Stadt. Die Energielotsen beraten gerne, die kann man anrufen, dann einen Termin vereinbaren. Das ist von der Stadt gefördert, das heißt, diese Beratung ist kostenlos. Wenn man sich einen ersten Überblick auf seinem Grundstück machen möchte, dann haben wir auch zusätzliches Informationsmaterial im Geoportal. Da gibt es den sogenannten Wasseratlas. Und dort ist auch die Starkregen-Gefahrenkarte mit unterschiedlichen Regenereignissen hinterlegt. Das heißt, man kann selber sehen, fließt, also wenn man sein Grundstück schützen will, fließt denn da, also habe ich eine Mulde im Garten oder also eine Überflutungsstelle, ist mein Keller gefährdet, wenn es besonders stark regnet? Und dann könnte man eben seinen Garten so umgestalten, dass das Wasser halt nicht mehr an das Haus fließt, sondern an einer anderen Stelle. Und was dazu noch wichtig ist, ist die sogenannte Versickerungspotenzialkarte, bei der man auch erkennen kann, wie die Bodenverhältnisse vor Ort sind. Zumindest mal in der ersten Abschätzung. Das heißt, da gibt es 4 Einstufungen mit sehr gut geeignet und dann eher ungünstig und ungünstig. Grundlage dafür sind die Bodenverhältnisse vor Ort und auch die Grundwasserverhältnisse. Also wenn der Grundwasserstand zu hoch ist, dann kann man auch nicht versickern und dann muss man aufpassen. Man muss aber sagen, dass die Daten nicht unbedingt so richtig genau sind, sondern interpoliert anhand der Bohrdaten, die vorhanden sind. Und es lohnt sich immer noch, einen eigenen Versickerungsversuch zu machen, indem man überprüft, wie schnell das Wasser vor Ort versickert. Was am eigenen Haus eben wichtig ist, ist, dass man auch Eigenvorsorge betreibt und nicht nur schaut, dass das Regenwasser dort zurückgehalten wird und versickert, sondern dass das Haus eben auch geschützt ist vor Starkregen, wenn es anders nicht geht. Also dann kann man auch so Gefahrenabwehr machen, indem man die Kellerfenster nochmal abdichtet, indem man eine Rückstauklappe einbaut, was sowieso eigentlich verpflichtend ist und eben schaut, dass im Keller nicht die wertvollen Elektrogeräte stehen, die bei einem Starkregen eben zerstört werden würden.
Für alle, die nicht wissen, was eine Rückstauklappe ist, das ist quasi eine Klappe, wie der Name schon sagt, der in den Abfluss sozusagen eingebaut ist und falls dann ein Starkregenereignis kommt, die Siele sich füllen, dass dann das Wasser nicht reindrücken kann, sondern halt zurückgehalten wird. Genau, guck mal. Ich mir gut gemerkt.
Sehr schön.
ich habe ja eingangs gesagt, diese Woche findet der Extremwetterkongress statt hier in Hamburg. Heute haben wir Dienstag bei der Aufnahme. Wenn die Folge draußen ist, dann findet er gerade statt. Und du bist auch mit dabei am Donnerstag. Was passiert denn bei dir? Was machst du da?
Wir haben eine Ausstellung kreiert im letzten Jahr mit 6 Postern, die dort ausgestellt werden. Und ich werde dabei sein und die Poster erklären. Und ich hoffe, dass ich ganz viele neue Kontakte finde. Und auf den Postern sind gute Beispiele aus Hamburg, wie die Trabrennbahn Farmsen, ein Quartier von der Saga, das heißt am Weißen Berge, wo 5 verschiedene Gründächer getestet werden in Bezug auf Regenwasserrückhalt und Biodiversität. Das Stadion ist mit dabei, der Regenspielplatz in Neugraben und wir erklären noch so ein bisschen die Schwammstadt und welche Prinzipien wir in Hamburg verfolgen.
Okay, und du hast ja gerade schon gesagt, du freust dich darauf, vielleicht auch neue und alte Kontakte zu knüpfen. Ja. Gibt es noch irgendwas, worauf du dich besonders doll freust?
Ich bin gespannt, was es an Vorträgen gibt, was es für einen Austausch gibt mit unterschiedlichen Menschen. Es werden neue Ergebnisse zum Thema Starkregen nochmal ausgetauscht in einer Session und es gibt noch eine Session zum Thema Klimafolgenanpassung für Unternehmen. Das finde ich auch sehr spannend, weil ich mich da auch hier bei Hamburg Wasser beschäftige, wie wir uns als Unternehmen besser an den Klimawandel anpassen können. Wir entwickeln gerade eine Strategie zur Klimafolgenanpassung und da bin ich gespannt, was es da für neue Entwicklungen gibt.
Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, du berichtest, wenn du wieder quasi im Büro bist, wie es war.
Sehr gerne.
Und dann danke ich dir, dass du heute bei uns im Studio warst und vielen Dank auch an allen, die uns zugehört haben. Wie immer, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, Wünsche, gerne an redaktion@hamburgwasser.de schreiben. Wir lesen uns alles durch, versprochen. Und dann habt noch einen tollen Tag, eine tolle Woche und Sonja, dir viel Spaß beim Extremwetterkongress.
Ja, danke schön.
Das war 33 Badewannen. Dein Podcast von Hamburg Wasser.